Gottesdienst weiter und glauben, dass von dir alle Macht und alle Herrlichkeit ausgeht, dass von dir alle Heilung, alle Erlösung und wirklich alles Gute kommt. Und deshalb geben wir dir die Ehre, Jesus. Wir erheben unsere Hände, unsere Herzen und alles, was wir sind, zu dir und sagen, du bist das Zentrum. Es geht um dich, um dein Reich, um deine Gnade, Herr. Und das stellen wir in den Mittelpunkt dieses Gottesdienstes. Ehre sei dir. Amen. Hey, ja, danke. Danke für euren Dienst. Und ihr seht richtig gut aus, also auch mit euren Masken hier. Richtig toll, schön, dass ihr da seid. Ihr habt wirklich ja, etwas mitgebracht, das merkt man heute Morgen in diesem Gottesdienst. Und ich freue mich, dass du dabei bist online. Es ist einfach großartig, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern können. Es ist etwas Besonderes auch, wenn du das erste Mal dabei bist, auch das erste Mal vielleicht in diesem Gottesdienst bist und erleben kannst, dass wir diesem auferstandenen Christus begegnen, dass er der ist, der Begegnung will, der will, dass wir ihm nahe kommen und dass wir ihn berühren. Und dass wir etwas erfahren und dass wir Hoffnung und neues Leben bekommen. Und wir kommen gerade ja in dieser Advents- und Weihnachtszeit aus einer Serie, die heißt Weihnachten neu erleben. Und wir haben ja betrachtet, dass Gott in diese Welt kommt, ein helles Licht anzündet und uns eine Hoffnung gibt. Hoffnung und neues Leben. Darum geht es. Das will Gott in unserem Leben tun. Und da bietet es sich an, dass meine liebe Frau Christine und ich, dass wir Fortsetzungen machen, dass wir daran anknüpfen und sagen, jawohl, es geht um Hoffnung. Es geht um Hoffnung ohne Ende. Es geht darum, dass du Hoffnung bekommst, ohne Ende Hoffnung. Aber wir haben auch eine Hoffnung, die niemals endet. Und ich weiß nicht, ob vielleicht das Jahr 2020 für dich ein Jahr der enttäuschten Hoffnungen ist. Es ist ja möglich. Das war ja für uns oder für viele von uns so wie eine Achterbahnfahrt, ne, die wir so hinter uns haben, geprägt von vielen realen Sorgen, aber auch von ganz unbegründeten Hoffnungen und Sorgen, von übersteigerten Ängsten und auch von überraschenden Chancen, auch von Chancen, die wir haben und die wir erleben. Wir alle haben gehofft, wir haben uns an die Regeln gehalten und trotzdem gab es einen zweiten Shutdown oder wir sind mittendrin. Dennoch kam das Weihnachtsfest nicht so, wie wir es erwartet haben. Und dennoch ist für viele von uns der Urlaub ausgefallen oder wir mussten unsere Pläne so ändern, dass wir sagen, im Vergleich zu dem, was wir uns vorgenommen haben, ist das ja wirklich schlapp. Das ist ja nichts. Und nun hoffen wir alle auf das Frühjahr. Ne? Das ist so die große Hoffnung. Auch unsere Politiker vermitteln uns diese Hoffnung. Es wird gefeiert, dass heute die Impfsaison beginnt. Das heißt, dass die ersten Menschen gegen Corona geimpft werden können. Wir hoffen auf besseres Wetter, dass das Wetter so ist, dass auch vielleicht das Virus wieder zurückgeht, dass die Impfungen wirken. Und die große Hoffnung ist, dass das Virus verschwindet. Und manche sind schon so in diesen Hoffnungen und sagen, das wird wahrscheinlich schon im März oder wann auch immer sein. Wir werden sehen. Und ich möchte das auch alles nicht werten und in irgendeiner Weise auf- oder abwerten. Keiner von uns kann sagen, was genau geschehen wird. Wir geben uns alle die größte Mühe. Aber vielleicht ist manches auch von dem, was wir hoffen, eine trügerische Hoffnung, die wieder enttäuscht wird, die wieder zerschlagen wird, wo wir wieder in die Röhre gucken und sagen, boah, wir haben so gehofft. Und unser Leben ist eigentlich durchsetzt von vielen, vielen Hoffnungen. Wir tragen viele Lebenshoffnungen in uns. Das beginnt ja schon als Kind, dass du als Kind auf gewisse Dinge hoffst. Wenn du so Weihnachten zugehst, dann hoffst du auf gewisse Geschenke. Und wenn die dann nicht unterm Weihnachtsbaum liegen, ja, dann ist das Weihnachtsfest nur noch halb so schön. Vielleicht hast du als Kind oft auf deine Mutter oder deinen Vater gewartet und die Hoffnung wurde immer wieder zerstört und auch am Abend war noch niemand da. Vielleicht hast du gehofft, dass die ersehnte Traumfrau oder der ersehnte Traumboy, dass der doch noch einmal mit dir gehen will, obwohl du vielleicht schon eine Abfuhr oder mehrere bekommen hast. Gehofft, einen Studienplatz, einen Abschluss zu bekommen. Gehofft, geheilt zu werden. Gehofft, dass die Ehe doch wieder gut wird. Gehofft, dass die Beziehung zu den Kindern wieder besser wird. Gehofft, befördert zu werden. Und ich glaube, dass wir alle solche Hoffnungen in uns tragen. Christine und ich, wir haben gehofft, dass wir Nachwuchs bekommen würden. Wenn du so in dieser Hoffnung bist und das sich nicht einstellt, dann ist das etwas, was mit dir macht. Enttäuschte Hoffnungen machen etwas mit uns. In 2020 hatte ich gehofft, im Frühjahr einen Urlaub zu machen. Und stattdessen bekam ich drei Monate viel, viel mehr Arbeit statt Urlaub. Und die Hoffnung wurde enttäuscht. Und enttäuschte Hoffnungen haben etwas zu tun mit unerfüllten Erwartungen. Und ich gebe uns hier ein Zitat weiter. Enttäuschte Hoffnungen sind in der Tat unerfüllte Erwartungen. Aber die Hoffnung ist unverletzbar. Hier wird auf eine ganz andere Art von Hoffnung eingegangen, die nichts mit unseren Erwartungen so zu tun hat. Und Einstein wird dann nochmal konkreter. Er hat ja eine Reihe von sehr lustigen und auch sehr prägnanten Zitaten hinterlassen. Und eines seiner Zitate ist, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und trotzdem zu hoffen, dass sich etwas ändert. Und mal ganz ehrlich, im Grunde haben viele enttäuschte Hoffnungen damit zu tun, dass wir irgendwie nichts gemacht haben oder dass andere auch nichts gemacht haben oder wir alle in dem Umfeld nichts gemacht haben. Und trotzdem, wir machen alles so weiter und hoffen, ein anderes Ergebnis zu bekommen. Dabei ist Hoffnung sehr wichtig. Ein altes deutsches Sprichwort sagt, Hoffnung ist die beste Musik für den Kummer. Und wer hoffnungsvoll durch die Welt geht, ist ein anderer Mensch. Ein anderer als derjenige, der nicht hoffnungsvoll geht. Mein letztes Zitat stammt von Oscar Wilde. Wir alle schreiten durch die Gasse, aber einige wenige blicken zu den Sternen auf. Und das macht den Unterschied. Da ist etwas, eine Hoffnung, die ist wirklich weit weg, aber die ist so viel größer als das, wo wir sind, die Gasse, durch die wir gerade gehen. Diese Hoffnung ist so viel größer. Und wir haben einfach zu tun mit diesen zwei Arten von Hoffnung, nämlich mit einer echten, mit einer begründeten Hoffnung. Und wir haben zu tun mit falschen Hoffnungen, mit falschen Erwartungen, denen wir uns hingeben. Und es ist so entscheidend, in wen oder in was wir unsere Hoffnung setzen. Und da möchte ich einen kurzen Moment drauf eingehen, denn unsere Hoffnung braucht mehr als nur irgendwo so einen tiefen Wunsch in uns drin. Unsere Hoffnung braucht einen starken Partner, der uns hilft, unsere Hoffnung zu erfüllen. Du kannst deine Hoffnungen oft nicht alleine erfüllen. Wir brauchen einen starken Partner. Und Gott möchte so ein Partner für dich und für mich sein, der von sich spricht, dass er der Gott der Hoffnung ist. Und Gott macht uns Hoffnung. Und nicht falsche Hoffnung und trügerische Hoffnung, sondern echte Hoffnung. Ich nehme eines von ganz, ganz vielen Möglichkeiten von Bibelversen, die in der Bibel sind, nämlich aus Jeremia 29, Abvers 11. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Jetzt stell dir mal vor, der lebendige Gott, ja, zu dem wir aufschauen, wenn wir so in Richtung Sterne schauen, wenn wir so aus unserer Lebensgasse mal den Blick erheben und sagen, hey, da oben ist ein Gott. Der sagt mir, hey, ich will dir Frieden geben. Ich will dir Sinn geben. Ich will dich aus dem Leid befreien. Ich gebe dir wieder Zukunft und Hoffnung. Und mein Wort gilt. Das, was ich sage, das gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Was für ein Gott. Hier geht es um eine Hoffnung, die größer ist. Hier geht es um einen Gott, der größer ist, der sich nicht für Umstände interessiert, der diese Umstände sieht und der diese Umstände wahrnimmt, aber sagt, hey, so what? Wir leben in der Geschichte und in der Geschichte habe ich immer wieder bewiesen, dass ich Gott bin, dass ich über den Umständen stehe, dass ich über allen Widerständen stehe, dass ich über allen Herausforderungen stehe und dass mein Wort gilt und das, was ich sage, das trifft ein. Und deshalb wollen wir zu Gott kommen, heißt es in Hebräer 10, Vers 23. Wir wollen zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen, im festen Glauben, denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest. Haltet an dieser Hoffnung fest, dass wir reingewaschen sind, dass wir erlöst sind durch Jesus Christus, zu der wir uns bekennen. Und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Hier geht es um eine Hoffnung, die mehr ist als das Leben, was wir sehen, die mehr ist als Umstände, die mehr ist als überzogene und vielleicht enttäuschte Erwartungen. Hier geht es um eine Hoffnung, die uns befreit. Eine Hoffnung und einen Glauben, der uns losmacht von schlechtem Gewissen, der uns weiße Kleider gibt. Und der, wo die Bibel sagt, haltet an dieser Hoffnung fest. An dieser Hoffnung können und sollen wir festhalten. Und das ist die Hoffnung der Bibel. Die Hoffnung richtet sich nicht nur auf das diesseitige Leben. Weil wenn deine Hoffnung nicht zu den Sternen geht, wenn deine Hoffnung nicht zu Gott geht, dann wird sie am Ende immer enttäuscht werden. Alle Hoffnungen, die wir so in unsere Zukunft setzen, in unsere Umgebung setzen, die nur mit dem Diesseits zu tun hat, wird uns am Ende enttäuschen. Aber die Hoffnung, die in die geistliche Dimension hineingeht, die über das Sichtbare hinausgeht, die wird tragen. Und dann geht es nicht mehr um das menschlich Machbare. Da geht es nicht nur um unser Leben hier, um unsere Krankheit und um unseren Tod, sondern es geht um das, was danach kommt, um das, was dahinter ist. Die Bibel zeigt uns eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, die über unser Diesseits und über unser Leben hier hinausgeht. Und unser Wunsch ist es, dass du diese Hoffnung entdeckst für dich ganz neu. Gerade in einer Zeit, in einem Jahr, wo wir so viele enttäuschte Hoffnungen hatten. Dieses Jahr fordert uns heraus, unseren Blick auf die Sterne zu richten und zu sagen, hey, die Gasse, durch die wir gerade gehen, die ist enger als sonst, die ist steiniger als sonst, die ist schwieriger. Und da gibt es immer mal wieder einen Schlagbaum, der einfach mal aufgespannt wird, wo es nicht weitergeht. Aber wenn ich nach oben schaue, wenn ich zu diesem Gott schaue, der meine Kleider reinwäscht, der mein Leben reinwäscht, der mir eine Zukunft anbietet, die über die Zukunft hier auf dieser Erde und das Sichtbare hinausgeht, dann haben wir die Hoffnung des ewigen Lebens bekommen. Und davon spricht die Bibel. Davon spricht die Bibel von einer Hoffnung, die trägt, von einer Hoffnung, die größer ist. Und dann wirst du auf einmal merken, dass auch dein Leben hier auf dieser Erde voller Hoffnung wird und auf einmal anders wird, dass diese Hoffnung des ewigen Lebens dein Leben hier auf dieser Erde befeuert. Und dann haben wir Auswirkungen und das möchte jetzt meine Frau noch mal ein bisschen beleuchten. Was bedeutet das eigentlich, ein Mensch voller Hoffnung zu sein?
Ich habe noch Zettel und ich muss gucken, dass ich die nicht durcheinander bringe. Also, ich möchte mit euch kurz beleuchten, was ist unser Auftrag? Was sind die Auswirkungen, die wir haben in dieser Zeit für die Menschen um uns herum? Mir ist ganz, ganz wichtig, das, was ich sage, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dafür reicht die Zeit gar nicht. Was ich noch dazu sagen möchte, alles das, was ich euch jetzt sage, gilt ganz genauso mir. Das predige ich auch mir, okay? Weil mir ist beim Vorbereiten dieses Themas aufgefallen, an wie vielen Punkten ich selber noch echt hängen bleibe. Ja, also, ich bin gespannt, hört zu. Also, ich erlebe seit Monaten unter anderem zwei Arten von Christen. Die einen haben sich in ein Schneckenhaus zurückgezogen. Sie warten nur darauf, dass diese Krise vorübergeht. Ja, ist die Frage, wann wird es so sein? Wird es jemals wieder eine andere Zeit geben? Wir wissen es nicht. Ganz ehrlich, keiner von uns kann es uns sagen. Michael hat schon vorhin davon gesprochen, wie viel uns immer wieder Hoffnung gemacht wird von öffentlicher Seite. Natürlich, das ist auch gut so. Aber keiner weiß, was wird wirklich sein. Wissen wir nicht. Okay, also diese Art von Christen hat sich zurückgezogen. Sie nennen es, sich auf das Wichtige im Leben konzentrieren. Und das ist in ihrem Fall die Familie und die Gesundheit. So, ich möchte das nicht kleinsprechen. Natürlich ist Familie unfasslich wichtig, ganz klar. Und Gesundheit ist auch wichtig. Aber für uns als Christen ist beides nicht das Wichtigste. Das sage ich jetzt ganz, ganz deutlich. Für uns als Christen ist das Wichtigste, dass wir dem Willen Gottes tun. Okay. So, die andere Art von Christen, die kämpfen wie Verrückte mit allen Mitteln für ihre Rechte, die sie schwinden sehen. Ja, sie kämpfen gegen die Dunkelheit in dieser Welt, lautstark manche. Und das bringt manchmal ganz seltsame Allianzen zustande, mit denen ich persönlich nie gerechnet hätte, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich bin manchmal sehr erstaunt, was ich da zu sehen bekomme. Lasst uns mal schauen, was unsere tatsächliche Aufgabe ist. Michael hat schon ganz viel über unsere Hoffnung gesagt. Ich möchte dazu einen Bibelvers lesen aus Philipper 4, Verse 4 bis 9. Ja, da, wundervoll. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Zieht euch nicht ins Schneckenhaus zurück und rebelliert auch nicht. Steht da nicht, ne? Oder? Da steht, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erleben. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Christus verbunden seid. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. Sind das nicht wundervolle Worte und Zusprüche, die uns Hoffnung geben? Ich fand es so genial, als ich das gelesen habe. Wir dürfen uns freuen, zu jeder Zeit, das steht da ganz deutlich, auch in einer Pandemie und Krise, ist total egal, da ist nicht ausgenommen, diese Zeit, in der wir jetzt leben. Wir dürfen zu Gott beten, in jeder Lage, auch und gerade, wenn es uns schlecht geht. Gerade dann dürfen wir zu Gott kommen mit unseren Sorgen. Gottes Friede bewahrt unsere Herzen, total egal, welche Umstände wir gerade haben. Völlig egal. Unser Friede im Herzen ist nicht abhängig davon, dass drumherum Frühling und Sommer ist und alles schön ist. Sondern Friede im Herzen zeigt sich gerade dann, wenn drumherum alles komisch ist, schrecklich ist, wenn Winter ist, wenn kalt ist, wenn stürmisch ist wie heute. Dann zeigt sich, ob du Frieden im Herzen hast. Jesus kommt bald. Der Satz, den fand ich gigantisch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist nicht erst seit 2020 mein Gebet, sondern auch schon ein paar Jahre vorher. Eigentlich seit ich erwachsen bin, dass ich sage, ach Jesus, du könntest eigentlich lieber heute als morgen kommen. Wem geht es noch so? Also mir sofort. Ich könnte sofort sagen, Jesus, komm. Ich habe keine Lust mehr. Okay. Also ich kann das richtig gut verstehen, dass wir alle und dass ihr manchmal furchtbar mutlos seid. Ja. Aber Jesus ist noch nicht gekommen. Warum? Weil wir noch einen Auftrag haben in dieser Welt. Weil wir noch etwas zu erledigen haben hier. Nicht uns zurückzuziehen und auch nicht zu rebellieren gegen irgendwas, sondern wir haben einen Auftrag, Hoffnung zu verbreiten in dieser Welt, die Liebe Gottes und die Freundlichkeit Gottes in dieser Welt zu zeigen. Ich möchte noch mal einen besonderen Augenmerk auf Vers Nummer 5 lenken. Da steht, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. So, da ist ganz einfach schon ein großer Teil unseres Auftrages drin, in diesem einen kleinen Satz. Das heißt, ach Mist, ich kann mich also mit dieser Botschaft nicht in mein Schneckenhaus verkriechen, bis die Krise vorbei ist. Kannst du machen, aber dann kommst du dem Auftrag Gottes nicht nach. Ja? Kannst auch nicht sagen, ah Mist, ich muss meinen Glauben mit Güte und Freundlichkeit leben. Ah, nicht mit Nörgeln und Rechthaberei. Kannst du machen, kommst aber dem Auftrag Gottes nicht nach, den er dir gegeben hat. Okay? Was ist denn unser Auftrag in dieser Zeit? Ich habe mal zwei Aussagen, zwei von Hunderten aus der Bibel für uns aufbereitet ein bisschen. Matthäus 5, Vers 13 ist der eine Auftrag. Da steht, ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn aber das Salz fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Tja, jetzt sind wir Salz. Was heißt denn das? Was hat denn Salz für eine Wirkung? Zuallererst, was mir sofort eingefallen ist, was fällt euch direkt ein, wenn ihr an Salz denkt? Bitte? Es würzt, ganz genau. Es gibt Würze. Und dann habe ich überlegt, ja, was soll denn das bedeuten für mein Leben? Und mir fiel auf, oder mir kam der Gedanke, wie wirkt mein und dein Leben auf die Menschen um dich herum? Wirkt dieses Leben fad, geschmacklos, leblos? Bleibt unser Glaube unsichtbar? Oder sorgen wir durch unsere Worte und unser Tun für eine schöne, angenehme, auch ein bisschen anregende Würze im Leben anderer? Bist du mutig, im richtigen Moment die richtigen Worte zu sagen in Liebe? Bist du mutig, im richtigen Moment die richtigen Taten zu tun in Liebe? Dann noch eine Wirkung, die wir gerade jetzt im Winter brauchen. Was hat Salz noch für eine Wirkung? Taut auf, sehr gut. Es taut Eis auf und das ist ganz, ganz wichtig. Bewirkt unser Handeln, dass es eiskalt wird zwischen Menschen? Stellen wir vielleicht wieder Hürden auf, wo Jesus den Weg frei gemacht hat? Schauen wir untätig zu oder zeigen wir vielleicht sogar mit Häme auf Menschen, die ausgerutscht sind und nicht wieder auf die Beine kommen? Oder bringen wir durch unsere Liebe das Eis zum Schmelzen, das zwischen Menschen ist? Bringen wir durch unsere liebevollen Taten und Worte wirklich wieder Frieden zwischen Menschen? Und sorgen wir dafür, dass der Weg zu Gott für die Menschen, die uns beobachten, frei, einladend und gehbar ist? Es gibt noch eine Wirkung von Salz. Das werden die Leute kennen, die schon, wie ich auch, ein paar Tage länger jung sind. Es wirkt konservierend. Ist dein und mein Glaube gerade in solchen Krisenzeiten beständig? Ist er verlässlich? Oder ist er mehr wie ein Fähnchen im Wind, dass er sich mal hierhin dreht, mal dahin dreht, dass du gar nicht so ganz genau weißt, was du glaubst? Gibst du ganz schnell auf, wenn Krisen kommen? Ist dein Glaube dann weg? Oder fällst du auf der anderen Seite vom Pferd? Das kann ja auch sein. Na, es geht dir darum, Recht zu haben. Gehst auch keinem Streit aus dem Weg im Gespräch mit anderen. Woher holst du dir deinen Glauben? Michael hat es vorhin schon gesagt. Aus dem ewigen, wahren, unveränderlichen und unverrückbaren Wort Gottes? Oder mehr aus trügerischen Quellen? Ihr Lieben, trügerische Quellen gab es schon immer. Ne? Michael und ich lachen uns immer kaputt, wenn wir so alte Filme gucken und dann sind da irgendwelche Märchenerzähler, die durch die Dörfer ziehen und irgendwelche Geschichten erzählen. Heute sind die Märchenerzähler ganz schnell auf Social Media zu finden. Ja, also die Kanäle sind voll mit Fake News, auch christlichen Fake News. Ihr glaubt gar nicht, was ich alles für Nachrichten weitergeleitet kriege, die angeblich passiert sind. Unglaublich. Zum Glück weiß ich, wo ich nachgucken kann, ob es stimmt oder nicht. Und ich verbreite sie natürlich auch nicht weiter. Was machst du mit solchen Sachen? Gibst du sie ungeprüft weiter? Oder guckst du mal, Mensch, stimmt das wirklich? Ich ermutige dich ganz, ganz dolle, wirklich, dass du mit Worten und Taten der Liebe dafür sorgst, dass die universell geltende und immerwährende Wahrheit Gottes bestehen bleibt und verbreitet wird, dass Gott die Menschen liebt und nicht will, dass sie verloren gehen, sondern sie retten will. Das ist die Wahrheit, die wir tragen dürfen nach draußen, durch unsere Worte der Liebe und durch Taten der Liebe. Und vierte Wirkung von Salz war mir gar nicht so bewusst. Dafür muss man schon so alt sein, dass man im Altertum gelebt hat. Das bringt nicht mal Licht zustande. Es hat eine heilende und desinfizierende Wirkung. Da stellte sich mir die Frage, es ist dir und mir egal, ob die Menschen um uns herum seelisch krank werden und verloren sind in dieser Zeit, in dieser Krise. Sprecht ihr mit den Menschen, mit denen ihr zu tun habt? Merkt ihr, in welcher großen Sorge und Not sie stecken? Diese Krise zeigt so deutlich, was in uns Menschen steckt. Immer wieder. Wut, Einsamkeit, Verwirrtheit, Aberglaube. Ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben einen so öffentlich ausgetragenen Hass erlebt zu haben. Nie erlebt. Ich hätte nicht gedacht, dass es den gibt. Aber offensichtlich brodelt er schon so lange in den Menschen. Wann haben deine und meine Worte und Taten der Liebe das letzte Mal jemandem wirklich geholfen und Heilung gebracht? Wogen geglättet, die Wahrheit gebracht, Hoffnung und Glauben gesät. Meine Bitte ist wirklich, lass dich nicht zum Spielball von anderen machen, die nicht die Botschaft von Annahme und Liebe predigen, sondern von Ablehnung, Hass und Ausgrenzung. Mach das nicht. Gib das weiter, was das Wort Gottes dir sagt und was Jesus vorgelebt hat. Ganz wichtig zum Thema Salzes, du musst es richtig dosieren. Als Würze und Desinfizierung nimmst du möglichst ganz wenig. Ja, weil sonst der Geschmack grenzwertig wird. Ja, und als Desinfizierung wirkt es eher ätzend für die Haut, wenn man zu viel nimmt. Wenn du aber einen Berg Eis auftauen willst oder wenn du etwas konservieren willst, da darfst du nicht ganz so sparsam sein. Da musst du ordentlich drauf geben. Ja, also überleg, an welcher Stelle nimmst du eher wenig und wo nimmst du reichlich. Und dann kommen wir schon zum zweiten Bild. Das finden wir in Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Das ist uns sehr geläufig, dieses Bild. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was ist jetzt die Wirkung von Licht? Ich denke, das ist uns allen klar. Es schenkt Trost in dunklen Zeiten. Die meisten Menschen haben wirklich Angst vor Dunkelheit. Kinder sind da noch sehr unverblümt. Ne? Die zeigen uns das. Die wollen abends immer, dass ein Licht anbleibt, wenn sie einschlafen. Ne? Und die zeigen das noch ganz deutlich. Also ein Hoch auf denjenigen, der das Nachtlicht erfunden hat. Ich weiß nicht, wer es ist, aber er hat einen guten Dienst getan für alle Eltern dieser Welt. Als Erwachsene geben wir das häufig nicht mehr so zu, dass wir Angst vor der Dunkelheit haben. Die andere Wirkung von Licht ist, es scheint hell. Und zwar, je dunkler die Umgebung ist, umso heller scheint ein Licht. Deshalb mach dir doch keine Sorgen um die wachsende Dunkelheit um dich herum. Das Einzige, was passiert ist, dass das Licht, das Jesus in dein Herz gepflanzt hat, dass das heller scheint für alle anderen. Versuch nicht, die Nacht aufzuhalten, das gelingt uns nicht. Es ist ein ganz natürlicher Rhythmus von Tag und Nacht und wir kriegen die Nacht nicht aufgehalten. Das Einzige, was wir tun können, ist, in der Nacht ein Licht zu sein. Lebe einfach das, wozu Gott dich berufen hat, mit Jesus an deiner Seite, dann bist du automatisch ein Licht für diese Welt. Und das Licht zeigt, wo der Weg lang geht. Ganz, ganz wichtig für viele Menschen. Und dabei ist wichtig zu beachten, das Licht ist nicht der Weg. Ja? Es bestimmt auch nicht, wo der Weg lang geht. Es macht den Weg aber sichtbar für alle. Geh einfach deinen Lebensweg mit Jesus an deiner Seite. So wirst du automatisch zu einem Wegweiser für andere. Und Licht bleibt niemals unbemerkt. Und Licht schenkt Hoffnung. Du musst schon wirklich sehr unlogische Dinge tun, damit dein Glaube unsichtbar bleibt. Ja, das kann man so toll lesen im Matthäus. Ne? Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Das macht kein Mensch, das ist völlig unlogisch. Und ich wünsche dir und mir, dass wir ein Leben führen, das so logisch ist und wir auch keine unlogischen Taten vollbringen, sodass unser Licht des Glaubens unsichtbar wird für die anderen. Ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt noch vorlesen aus einer Rede von Nelson Mandela. Vielleicht kennen die Rede einige. Da geht es darum, Licht zu sein. Unsere tiefste Angst ist es nicht, ungenügend zu sein. Unsere tiefste Angst ist es, dass wir über alle Maßen kraftvoll sind. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die wir am meisten fürchten. Wir fragen uns, wer bin ich denn, um von mir zu glauben, dass ich brillant, großartig, begabt und einzigartig bin. Aber genau darum geht es. Warum solltest du es nicht sein? Du bist ein Kind Gottes. Dich klein zu machen, nützt der Welt nichts. Es zeugt nicht von Erleuchtung, dich zurückzunehmen, nur damit sich andere Menschen um dich herum nicht verunsichert fühlen. Wir alle sind aufgefordert, wie die Kinder zu strahlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns liegt, auf die Welt zu bringen. Zwei Verse aus Philipper 2 fassen das ganz, ganz toll zusammen und in ganz kurzen Worten. Philipper 2, 14 und 15. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgelei und Rechthaberei. Denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten, wie Sterne in der Nacht. Hör auf, für dein vermeintliches Recht zu streiten und zu brüllen und zu rebellieren. Das bringt nichts. Und vor allen Dingen bist du damit kein Träger der Hoffnung Gottes für die Menschen um dich herum. Lebe mit Jesus an deiner Seite und sei ein Vorbild an Freundlichkeit und Güte. Und komm raus aus deinem Schneckenhaus, in das du dich zurückgezogen hast. Sei ein Licht der Hoffnung für die Menschen, sei sichtbar, indem du Gottes Güte und Freundlichkeit ausstrahlst. Dazu bist du berufen. Eigentlich immer, aber gerade jetzt.
In dem einen Bibelvers aus Philippa, den Christine zitiert hat, da stand so mittendrin, der Herr kommt. Und deswegen richtet euch danach aus. Und wenn wir unseren Blick auf die Ewigkeit richten, die Ewigkeit ist, glaube ich, etwas, was so real ist, so real wie kaum etwas anderes. Die Ewigkeit, die uns bevorsteht, nämlich, dass wir diese Erde verlassen werden und an einen anderen Ort gehen, an dem wir immer bleiben werden. Das ist so real und die Bibel sagt uns nur, du kannst entscheiden, an welchen Ort du gehst, wo du hin möchtest. Die Frage ist, wo gehst du hin und wie beeinflusst diese Perspektive dein Leben jetzt? Jesus drückt es an seine Jünger so aus. Er sagt in Johannes 14, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Das ist ganz normal. Also Jesus wusste, dass das normal ist, dass wir uns Sorgen machen, dass wir geängstigt werden durch die Dinge, die kommen. Aber er sagt, ihr braucht es nicht zu sein. Er ermutigt seine Jünger, glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich nicht gesagt, ich gehe hin, um euch dort alles vorzubereiten. Und wenn alles bereitet ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet ihr auch dort sein, wo ich bin. Ich werde zurückkommen und euch zu mir holen. Das ist der große Plan Gottes. Gott möchte, dass so viel wie möglich, dass möglichst jeder mit dabei ist und wir eine Entscheidung getroffen haben. Ich will für immer im Haus Gottes wohnen. Und die erste Entscheidung triffst du hier. Wenn du hier nicht im Haus Gottes wohnst, wirst du auch nicht in der Ewigkeit im Haus Gottes wohnen. Die Bibel sagt es ganz einfach, wer Jesus hat, hat das Leben und wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Der hat das ewige Leben nicht. Christus ist diese Hoffnung und diese Tür, durch die wir gehen. Christus ist der Hoffnungsmacher, der wiederkommt. Und das beeinflusst mein Leben hier. Und wenn ich das so sehe, und in meinem Leben ist es wirklich etwas, was immer wieder da ist, diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Die Frage ist, wenn diese Hoffnung nicht in mir ist, was vernebelt diese Hoffnung? Was ist dazwischen? Was sorgt dafür, dass diese Hoffnung gar nicht sichtbar ist? Und deswegen brauchen wir diesen Blick auf die Ewigkeit. Dieser Blick auf die Ewigkeit wird dein Leben hier verändern und wird entscheiden, ob du sagst, ich will Licht sein, ich will Salz sein, ich will so leben, wie Christine es uns gerade gesagt hat. Ich will nach dem Plan Gottes leben. Ich will das umsetzen, was Gott für mich geplant hat. Wir dürfen alle Teil eines großen Planes Gottes sein. Ja, wir sind ein Teil des Planes Gottes, nämlich als Einzelne, dass du ein Hoffnungsträger bist. Wenn du Lichtträger bist, mit Fackeln gehst, mit Licht gehst und du gehst in die Dunkelheit rein, was passiert? Geht das Licht aus, wenn du in die Dunkelheit reingehst? Das Gegenteil passiert, die Dunkelheit wird hell. Also die Dunkelheit verschwindet. Und das geschieht ja. Das geschieht mit Menschen, die so leben. Die wissen das nicht, ja, weil du gehst so tagsüber mit deinem Licht und du merkst es nicht und dann gehst du in die Dunkelheit und du siehst auch weiter. Aber um dich herum sind ja Menschen, die waren die ganze Zeit in der Dunkelheit. Und die sehen auf einmal dieses Licht. Die sehen auf einmal diese Hoffnung. Die sehen auf einmal, dass es was anderes gibt als Finsternis, Dunkelheit, vor Wände rennen, zu stolpern, in Löcher zu fallen, sich ständig weh zu tun, von anderen weh getan zu bekommen. Die sehen, es gibt Licht, es gibt Erlösung, es gibt eine ewige Beziehung zu Gott, die hier schon beginnt auf dieser Erde. Deine Ewigkeitsbeziehung zu Gott beginnt hier. Nirgendwo sonst. Sie beginnt heute, wenn du willst. Heute sagt die Bibel, wenn ihr meine Stimme hört, das sagt Jesus, dann verschließt eure Herzen nicht. Ralf, du darfst gerne schon nach vorne kommen. Und weil wir Teil eines Planes sind, dieses Planes Gottes, möchte Gott, dass wir so handeln wie ein, ja, wir können das vielleicht so sagen, wie ein Bauer. Wie ein Gärtner. Was macht ein Bauer? Ein Bauer hat diese Hoffnung auf das Frühjahr oder den Sommer oder den Herbst, je nachdem, was er aussät. Und dann geht er hin und sagt, jetzt ist es noch dunkel, jetzt ist es noch kalt, jetzt ist noch Regen, aber jetzt ist die Zeit, um auszusehen. Jetzt ist die Zeit, um den Samen in den Boden zu bringen. Und dann hat er eine begründete Hoffnung, dass das, was er gesät hat, auch aufgehen wird. Und das wird nicht jedes Jahr gleich sein. Es wird Jahre geben, in denen er sich dieselbe Mühe macht, in denen er alles richtig macht. Aber die Witterungsbedingungen sind nicht so günstig. Und manches von dem Ausgesäten geht nicht auf. Es verfault vielleicht oder es vertrocknet oder was auch immer. Aber dann gibt es wieder Jahre, wo er sagt, ich habe genau das Gleiche gemacht. Aber es kommt eine Ernte, über die ich staune. Wir haben keinen Einfluss auf das Wachstum, aber du hast Einfluss darauf, ob du heute säst. Und wenn wir Hoffnung empfangen, und dazu lade ich dich heute ein, auch wenn du uns online zuschaust und sagst, ich habe diese Hoffnung noch nicht, dann kannst du heute Hoffnung empfangen. Jesus ist unsere Hoffnung. Jesus ist der Weg, der zum Vater führt. Jesus ist der Wiederkommende, der uns sagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr seid, wo ich bin. Und das kann dein ganzes Leben verändern. Und dann wirst du zu einem Hoffnungsträger, zu jemandem, der Hoffnung an andere weitergibt. Bei uns auf dem Tisch zu Hause liegt eine Menge Post. Christine hat Tonnen von Briefen bekommen von ihren Frauen, von Menschen rundherum. Und alle schreiben, du hast uns in einem Jahr, in dem es so dunkel war, so viel Hoffnung gegeben. Und das ist nicht nur sie, das kannst du sein, das kann ich sein, das können wir sein, dass wir Menschen Hoffnung geben, bis Jesus wiederkommt. Das ist unser Auftrag. Wir sind Teil dieses Plans Gottes. Wir sind nicht dazu da, um gegen den Plan Gottes zu arbeiten. Ich bin so erstaunt über Christen, die gerade versuchen, den Antichristen aufzuhalten und dieses Böse aufzuhalten und jenes Böse aufzuhalten. Hey, das wird einfach passieren. Gott hat gesagt, das ist der Lauf der Dinge. Es werden schwere Zeiten kommen. Es wird der Mensch der Bosheit kommen. Es wird das und das kommen. Nimm das mal einfach hin. Aber nimm nicht hin, dass es um dich dunkel ist, sondern zünde dein Licht an. Das sollen wir tun. Nicht das Böse bekämpfen, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und Jesus will gerade diese dunkle Zeit nutzen, damit viele Menschen ihn sehen. Und wir als Kirche sind dazu da, dass wir überall ein Licht anzünden. In Langenfeld, in Leverkusen, in Solingen, überall herum ein Licht anzuzünden. Wir bekommen die Dunkelheit nicht weg, wenn wir dagegen rebellieren und kämpfen und sagen, das gefällt uns nicht. Mach das Licht an. Mach das Licht an. Zünde dein Licht an. Lass dein Licht leuchten vor den Menschen. Und deswegen ist unser Gebet auch als Leitung dieser Gemeinde, dass wir darum beten und sagen, Herr, lass uns eine Kirche sein, die Hoffnung verbreitet. Lass uns Menschen sein. Lass uns eine Kirche sein, die nie vergisst, dass um uns herum hoffnungslose Menschen sind, die in Dunkelheit leben, die in Finsternis leben, die ohne Hoffnung sind. Das sagt ja die Bibel. Wie sollen Menschen, die keine Hoffnung haben, also diese ewige Hoffnung nicht haben, wie sollen sie Zuversicht bekommen? Und die große Frage ist, wo wird Langenfeld die Ewigkeit verbringen? Wo wird deine Familie die Ewigkeit verbringen? Dein Sohn, deine Tochter, dein Vater, deine Mutter, dein Bruder, deine Schwester, dein Chef, deine Mitarbeiter, deine Kollegen, die Schüler deiner Klasse oder deine Lehrer oder wer auch immer. Wo werden sie die Ewigkeit verbringen? Werden sie sich auch darauf freuen, dass Jesus wiederkommt? Und unser großes Gebet ist es, auch für 2021 und für dich, für unsere Kirche, dass das, was in Römer 15, Vers 13 steht, dass das geschieht. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Und dafür möchte ich jetzt beten. Dafür möchte ich uns ermutigen. Dafür möchte ich uns aufrufen, zu sagen, dass Gott die Quelle deiner Hoffnung wird, dass Jesus die Quelle deiner Hoffnung wird und dass der Heilige Geist in uns diese Hoffnung immer weiter wachsen lässt. Die Bibel sagt, drei Dinge bleiben, wenn alles vergeht: Glaube, Hoffnung und Liebe. Das sind die Dinge, die das Größte sind. Und Hoffnung bezieht sich auf das Zukünftige. Die Hoffnung, von der die Bibel spricht, ist die Hoffnung, dass wir bei ihm sein werden, dass Jesus wiederkommt. Der Glaube ist im Hier und Jetzt. Der Glaube ist das, was du wirklich durch deinen Glauben beeinflussen kannst. Aber wir können nicht beeinflussen, wann Jesus wiederkommt. Aber wir haben eine Hoffnung, dass er kommt, dass er uns holt und dass wir bei ihm sein werden für alle Zeit. Und deswegen ist das unser Wunsch. Und wenn du möchtest, kannst du gerne aufstehen und ich will für dich beten und auch für dich zu Hause. Steh ruhig mit auf und wir beten darum, dass Gott die Quelle aller Hoffnung in dein Leben ganz neu einzieht und die Kraft des Heiligen Geistes diese Hoffnung in dir immer unerschütterlicher macht, sodass Frieden und Freude in dein Leben geschenkt wird. Darum beten wir, Herr. Deswegen sind wir Kirche, damit das geschieht, damit Menschen Hoffnung bekommen, damit wir in Hoffnung leben, damit wir aufblicken zu den Sternen und aus unserer engen Gasse herausgucken und sagen, Gott, du bist ein Gott der Hoffnung, du bist ein Gott der Treue, du bist ein Gott der Hilfe und der Zuversicht, du bist ein Gott der Vergebung, du bist ein Gott der Heilung, du bist ein Gott der Befreiung, ein Gott der Wiederherstellung, du bist ein Gott, der alles neu macht und auf dich setzen wir unsere Hoffnung, auf niemanden sonst. Herr, du sollst das Zentrum unserer Hoffnung sein, Jesus. Du Gott, die Quelle aller Hoffnung, erfülle uns immer mehr mit dem Heiligen Geist. Und ich bete auch für die Menschen, die heute das erste Mal so ein Gebet beten und sagen, Gott, ich will meine Hoffnung in dich setzen. Ich will, dass du mein Leben neu machst. Herr, erneuere sie, gib ihnen tiefe Hoffnung, verändere sie durch deinen Heiligen Geist und mach wiedergeborene, neue Menschen aus ihnen, die Kinder Gottes sind und die diese Hoffnung in sich tragen, durch den Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen.